wie aus einem Unfall eine Unternehmensidee wurde und mittlerweile aus dem Weserbergland heraus deutschlandweit gewachsen ist. Darüber haben wir mit Patricio da Silva gesprochen, dem Geschäftsführer von DSR24. Was es genau damit auf sich hat, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Dieser Podcast entsteht in bezahlter Partnerschaft mit Velisory, produziert von Harmener. Wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema Schadenregulierung überhaupt gekommen? Also jetzt unabhängig von DSR24 vielleicht.
Im Prinzip habe als Werkstudent in Essen gearbeitet. Also ich habe in Essen studiert, erst in Hannover, dann in Essen. Und da ist mir einer mein relativ neues Auto gefahren. Das war ein bisschen schade, weil so als Student, neues Auto, die Kasse ist halt nicht immer so prall gefüllt. Und der fährt mir halt hinten rein. Da dachte ich, okay, blöd. Aber da ich jetzt Werkstudent schon mit der Materie zu tun hatte, habe ich dann Spezialisten beauftragt, die sich darum kümmern sollten. Und das hat so voll gar nicht funktioniert. Total. Völlig in die Hose gegangen. Also 2,5, 3 Jahre gekämpft, geklagt, über 2 Instanzen Geld reingesteckt, bis ich dann mein Geld wiederbekommen habe. Das war schon eine üble Nummer. Und da habe ich irgendwann mal bei einem Freund im Garten dann abends gesessen, als diese ganze Geschichte vorbei war, bei so einem Kübel Aperol-Spritz. Und da ist mir habe ich so überlegt, es müsste eigentlich einfacher gehen, so einen Schaden abzuwickeln, ohne dass man von jeder Versicherung über den Tisch gezogen wird. Und daraus ist dann diese Grundidee von der DSR entstanden. Und dann habe ich das alles auch. Ich habe ja Jura studiert, also hatte von IT jetzt nicht so die Ahnung. Habe das alles auf Papier gebracht, wie sowas funktionieren müsste vom Prozess, wie so eine Software aussehen müsste. Und das Ganze natürlich dann nicht als Software, die du irgendwie installierst, sondern einfach aufrufst online über einen Webbrowser. Und dann hat sich das irgendwie so von dem Abend im Garten entwickelt, dass mir dann jemand sagte, ja, ich habe da jemanden, der ist in Göttingen an der Uni, absoluter Crack und Nerd und der kann sowas bestimmt. Und da bin ich halt hingefahren. Hab mit dem auf dem Freitagnachmittag geschnackt. Also das ist das, was ich machen will. Und habe ihm da meine ganzen Blätter gezeigt. Also ich glaube, das waren so 120 Zeichnungen. Und am Ende sagt er, hat nicht einmal nachgefragt. Und am Ende sagt er, ja, alles klar, habe ich verstanden. Und ich bin original rausgegangen und habe gesagt, der hat kein Wort kapiert von dem, was ich da erzählt habe. Ich meine, ich habe selbst kaum verstanden. Ja, und er sagt, er hat es verstanden. Und Sonntagabend bekam ich eine SMS. Mit meinen Zugangsdaten.
Ach was?
Ja,
sehr schnell.
Ja, der ist geisteskrank, was das angeht. Und der ist auch immer noch bei uns. Von daher, ich habe auch noch mein erstes Passwort, darf ich eigentlich gar nicht sagen.
Okay.
Das sagen wir nicht weiter.
Nee, ich sage das Passwort nicht.
Und das waren damals so Illustrationen oder so Zeichnungen, die du gedacht hast, wie das Portal später mal aussehen sollte für den Kunden.
Genau. Mhm. So wie ich mir das vorstelle, wie es für mich aussieht, wie es für die Nutzer aussieht. Ich meine, das hat sich jetzt in den letzten 12 Jahren natürlich weiterentwickelt, aber dafür, dass ich auf dem Freitagnachmittag an der Uni Göttingen weggefahren bin, mit dem Gedanken, der hat nichts verstanden, auf dem Sonntagabend logge ich mich ein und denke, okay, ich glaube, er hat es doch verstanden. Das war schon gut.
Cool.
Ja. Ja, und von da aus hat sich das dann immer weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, okay, dann gründen wir jetzt die Firma. Und dann hat mein damaliger Arbeitgeber gesagt, okay, was machst du da eigentlich? Weil ich muss ja Bescheid sagen, ich will was nebenbei machen. Und dann haben die sich das angeschaut. Nach ein paar Wochen kam dann halt auch das Angebot, das mit zu übernehmen, das in den Konzern zu integrieren. Und das haben wir dann auch gemacht.
Okay.
Waren wir Teil der Operdata-Gruppe.
Cool. Ja. Wann war das, in welchem Jahr?
2012 habe ich gegründet. 2013 waren wir dann Teil der Operdata-Gruppe bis 2019. Also wir sind dann auch, hatten einen ganz guten Start. Also in der Gruppe hast du natürlich konzerntechnisch bestimmte Vorteile, aber auch Nachteile. Das heißt, wenn du mal einen Bleistift bestellen willst, ist es halt behäbig wie eine Behörde. Ja, also warum bestellst du halt die grünen Bleistifte für 11 Cent? Es gibt auch die roten für 7 Cent. Solche Sachen halt, das ist schwierig, wenn du was machen willst.
Ja. Verstehe ich.
Und das hat sich halt so durchgezogen, die kommenden 6,5 Jahre, die wir dann zum Konzern gehört haben. Und da das halt aber aus dem Gesundheitswesen stammendes Unternehmen ist, passte das jetzt nicht zur Kfz-Branche. Ich dann gesagt habe, das muss auch anders gehen, weil die Zufriedenheit bei mir, bei den Kunden, bei den Kollegen war halt nicht mehr so da, dass wir gesagt haben, es kann so weitergehen. Toll. Es musste sich was ändern. Und dann habe ich 2019 habe gesagt, okay, ich hau jetzt hier den Sack und kaufe das jetzt raus. Und ich glaube, da die Idee fand ich auch ganz gut, dass ich gehe. Ist ja so der Querulant war. Also immer Finger in die Wunde und wenn du im Konzern eine Nummer bist und keinen Bock auf Nummer ziehen hast und dann zum Vorstand oder zur Geschäftsführung halt immer durchmarschierst und sagst, ja, wie alles scheiße, muss sich was ändern, können wir was machen? Ja, wir denken drüber nach. Und immer dieser Satz, wir denken mal drüber nach und kommen auf dich zu, das hat ultra genervt. Ja. Von daher beste Entscheidung. Eine ängstliche Entscheidung dazu, muss ich sagen. Also ich hatte natürlich schon ein bisschen Schiss, dann stehst du da mit einer Firma, die eigentlich mit dem Rücken an der Wand stand, ja, also zu der Zeit. Und dann noch zwei Mitarbeitern, denen du natürlich auch nicht den Laufpass geben willst. Und dann sagst du, okay, wie kriegst du das halt gehalten? Aber es hat dann tatsächlich funktioniert, als ich dann in der Branche rumgesprochen hat. Oder ich habe es natürlich ein paar Kunden erzählt. Ich habe das jetzt übernommen und mache das alleine. Waren das sehr loyale Kunden, die vorher da waren, dann zwischendurch weg, weil es nicht funktioniert hat mit dem Gesundheitskonzern. Aber als die dann gehört haben, der das Silber macht das jetzt alleine weiter, kamen die alle wieder. Ja.
Cool.
Also so grundsätzlich von der Idee waren die angetan und die Umsetzung dann im Konzern hat anscheinend nicht so gut funktioniert.
Ja. Bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, glaube ich, wäre es ganz gut, unser Format einmal unterzubringen, was wir in jeder Folge so mit reinbringen. Nämlich unser 60-Sekunden-Pitch mit einem Wort, was wir vorher schon vereinbart haben. Oder waren es zwei Wörter? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Es können noch mehrere Wörter gewesen sein.
Mhm. Genau. Das heißt, wir nehmen uns hier mal unsere Stoppuhr zur Hand und geben dir die 60 Sekunden, okay, um dein Angebot einmal zu pitchen. Und genau, im besten Fall ohne die Wörter, die wir vorher abgestimmt haben.
Welche waren das?
Ja, das erklären wir gleich. Genau. Also, wenn du möchtest, dann darfst du gerne loslegen. Zeit läuft.
Also, mein Angebot pitchen, Zeit läuft. Ja, also, was machen wir? Wir machen zwei Bereiche, B2B und B2C. Also im Business-Bereich machen wir Abrechnung für Business-Kunden im Bereich Kfz, also Werkstätten und Sachverständige etc. Und im B2C-Bereich kümmern wir uns darum, dass, wenn du einen unverschuldeten Unfall hattest, wir uns um die komplette Regulierung kümmern und auch in Vorkasse gehen mit allen Leistungen, die da passieren und garantieren, dass es kostenfrei bleibt, egal was am Ende bei rauskommt. Wenn wir den Vorgang annehmen, dann bleibt es kostenlos.
Cool. Auf den Punkt gebracht in 30 Sekunden. Stabil.
Das war jetzt aber auch wirklich abgekürzt.
Wir können ja jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber das Wort, was wir vereinbart hatten, war auf jeden Fall der Schaden. Ich weiß nicht, also.
Ja, regulär, alles um darum, ne?
Genau, okay. Alles, was mit Schaden und deren Regulierung, Schäden, okay, Regulierung zu tun hat, genau. Aber genau, das ist das, worum es geht bei DSR24. Das ist das, wofür ihr steht. Genau. Und mich würde nochmal interessieren, du hast ja gerade schon erzählt, was so dein Erlebnis war, wie du da den Stein ins Rollen gebracht hast, was die DSR24 angeht. Hattest du schon vorher so einen Bezug zu diesem Thema Kfz oder kam das wirklich durch diese eigene persönliche Erfahrung, die sich da für dich ergeben hat?
Also das war so der Schlüssel im Moment, die Verbindung zu Sachverständigen und Anwälten, gut Anwälte, klar durchs Studium, kam durch meinen Job zu der Zeit in dem Konzern in Essen, weil ich mich da auch um die Abrechnung für Steuerberater, Anwälte und so weiter gekümmert habe. Also ich war in dem Freiberuflerbereich und dazu zählten auch die Sachverständigen. Dadurch hattest du Kontakt zu dem einen oder anderen immer mal wieder, auch weil ich als Werkstudent schon ziemlich viel Verantwortung übernehmen durfte oder musste, je nachdem, wie man es sieht. Und dann kam halt dieser Schlüsselmoment, dass mir dann jemand halt in den Wagen gefahren ist und das halt überhaupt nicht funktioniert hat.
Mhm.
Ja, und das hat halt eben dazu geführt, dass am Ende des Tages wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen können. Mhm. Denn seither hat sich alles natürlich extrem entwickelt, aber mal schneller, mal langsamer. Und die letzten 18 Monate, muss ich sagen, ist das in einem Tempo vorangegangen. Da muss man auch mental erstmal mitwachsen.
Mhm. Okay. Ja. Naja. Ich habe gehört, die Schadenssituation bei Kfz nimmt stetig zu. Versicherungen werden ja auch teurer deswegen.
Also die Versicherungen werden so oder so teurer. Ob du mehr Schäden hast oder nicht, das wird nicht günstiger werden.
Ja, das ist klar. Ja,
also das sind alles Aktiengesellschaften. Und seitdem der Versicherungsmarkt dereguliert wurde, das heißt also Versicherungen nicht mehr gemeinnützig sein müssen, sondern auch Geld verdienen dürfen, das war vorher ja anders, seitdem ist es auch schwierig mit der Regulierung. Das heißt also, die Prämien steigen, weil Preise steigen für die Reparaturkosten etc. Na, natürlich die Schadenkosten steigen, die Schäden in der Summe nicht unbedingt so arg wie auch die Prämien. Aber natürlich, jeder Aktionär möchte am Ende des Jahres eine gewisse Ausschüttung haben und daher auch das Verhalten der Versicherer, Prämien steigen und Leistungen sinken. Auch bei einem unverschuldeten Unfall, weswegen es uns ja dann deswegen auch gibt, dass die dann nicht die Leistungen oder die Schäden ersetzen, die dir eigentlich rechtlich, gesetzlich zustehen. Das ist dann unser Job, dass wir das dann durchsetzen.
Spannenderweise bin ich gerade in der Schadensregulierung.
Weil, mein Glückwunsch.
Ja, wir waren Essen beim Restaurant zur Goldenen Möwe, standen dann auf dem Parkplatz, haben noch ein bisschen diskutiert und fuhr ein Audi neben mein Fahrzeug. Eine Familie steigt aus, Mutter guckt, ne, passt alles. Mhm. Tochter, kann ich aussteigen? Mutter, ja, mach. Und dann haut die volle Kanne die Tür hinten in mein Auto rein.
Klassiker, wie alt war das Kind?
Bitte?
Wie alt ist das Kind?
6 oder 7 oder so. Ja.
War so. Schon wieder schwierig. Ne?
Und dann standen wir beide da, ne? Von der Firma, das Firmenwagen alles, ne? Beide Firmenwagen standen da, gucken dann so und dann hat die tatsächlich ihre schwarze Tür in meinen farbigen Lack gehauen und zwar 0,5 Zentimeter über der Lackschutzfolie, die frisch drauf gemacht war, eine Woche vorher oder so. Und also scheint jetzt aber alles cool auszugehen, ne? Ich habe dann keine Ahnung gehabt, was ich tun soll. Also habe ich meinen Service-Mitarbeiter bei WhatsApp angerufen, war so hier, ne? Erzähl mir, was ich jetzt machen muss. Und dann lief das alles über den Hersteller und den Autohändler, ne? Da kam einer vom TÜV und dann alles fotografiert, dies, das. Dann haben sie irgendwie vergessen, den Schaden ihrer Versicherung zu melden. Mhm. Das hat sich jetzt aber auch geklärt. Wir haben irgendwie positiven Bescheid bekommen, dass die das alles übernehmen. Das sind halt, also muss man wirklich sagen, es ist ein Schaden, der ist so groß wie ein kleiner Fingernagel. So ein halber vielleicht. Das sind halt 3,6, ne? Ja, also für die Lackierung mit dem Lack und das muss dann irgendwie um das Auto so rumlackiert werden. Also wirklich kompliziert, dauert irgendwie 2 Wochen, haben sie mir gesagt. Und für mich eigentlich war es ganz entspannt, so aus meiner Sicht, weil auch wenn ich da natürlich ein gewisses Risiko eingegangen bin, weil ich da jetzt nicht die Polizei gerufen habe, sondern ein paar Fotos gemacht, Ausweise ausgetauscht und sagt, hier, ne, passt. Und dann war ich beim Händler, der hat Fotos gemacht und dann ging das alles so. Was kann man da besser machen? Also wo siehst du das Potenzial bei sowas?
Also gerade auch, wenn man jetzt zur Werkstatt fährt oder jetzt mit dem Vertragshändler spricht, die versuchen einem da schon so ein Servicepaket, also wir bieten das ja auch für die Autohäuser an, dass wir dieses Servicepaket sind kostenfrei, weil die können das gar nicht mehr darstellen. Das hättest du besser machen können. Also im Prinzip sage ich immer im Zweifel natürlich viele Fotos machen, ganz klar, von der Position, in der sich die Fahrzeuge befinden. Denn am Ende kann sich immer keiner mehr dran erinnern. Und nee, das war ich gar nicht und wir waren da nicht. Solche Aussagen kommen dann und dann kriegst du nun ein Schreiben von der Versicherung, dass unser Versicherungsthema gar nicht vor Ort war.
Ja, haben wir zum Glück gemacht.
Klassiker. Besser hättest du es nur bei uns machen können.
So.
Ja. denn wir arbeiten bewusst nicht mit so großen Organisationen, wie du gerade ja schon gesagt hast, zusammen. Denn die arbeiten, die sind ja nur so groß, weil sie mit Versicherungen zusammenarbeiten. Und dann wird natürlich auch im Sinne des Auftraggebers kalkuliert. Und das bist in dem Fall nicht du. Also du denkst es, aber du bist es nicht.
Ja, ja.
Es ist nicht immer der Fall, das muss ich natürlich dazu sagen, aber leider Gottes ist es bei den meisten großen Organisationen der Fall, dass du dann einfach denen ausgeliefert bist. Da wird kalkuliert und dann das du kannst es ja nicht prüfen. Es sei denn, du machst wirklich ein unabhängiges Gutachten und das machen wir immer. Das heißt also, wir haben unsere Sachverständigen bundesweit, die sind überwiegend öffentlich bestellt und vereidigt, zertifiziert. Das ist nämlich auch so eine Sache. Nicht jeder der Sachverständiger meint zu sein, ist einer. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen an einen Sachverständigen und die müssen sich auch in Zukunft zertifizieren. Also momentan ist das kein geschützter Beruf. Du kannst jetzt rausgehen mit deinem Handy und Fotos machen und sagen, ich bin jetzt Sachverständiger. Es wäre in Ordnung. Es ist halt nicht geschützt. Und das soll sich halt nun mal ändern. Und das haben wir schon vor vielen, vielen Jahren erkannt und haben deswegen bei uns nur wirklich nach VDI, also Verband der Ingenieure, zertifizierte Sachverständige, die meisten oder der überwiegende Teil sogar öffentlich bestellt und vereidigt. Das sind also auch Gerichtsgutachter. Die werden eben von den Gerichten bestellt, um bestimmte solche Sachverhalte zu klären. Schadenhöhen, Schadenhergang etc. Deswegen machen wir nicht nur ein Schadengutachten, wie man es vielleicht schon mal gesehen oder kennt, sondern wir machen gleichzeitig auch Beweissicherungsgutachten. Mhm. Also wir wollen natürlich auch schauen, dass dieses Schadenbild, wie es denn da ist, auch wirklich so entstanden ist, wie gesagt, um dann der Versicherung auch direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die dann behauptet, also das ist ja ein Altschaden, das war schon. Oder der Umfang. Der Umfang ist ja jetzt, da ist ja nichts Neues dazugekommen. Da war jetzt schon ein Vorschaden und jetzt ist da nur mal die Tür gegengeknallt. Das ist ja deswegen nicht mehr passiert. Okay. Also der Schaden bleibt ja gleich, das habe ich Pech gehabt. Das ist die Schwierigkeit eben dabei.
Ich habe da jetzt die Abrechnung bekommen. Ich bekomme für den Schaden insgesamt ausgezahlt ganze 25 Euro.
Wow.
Also ich war mir nicht darüber bewusst, dass ich überhaupt was ausgezahlt bekomme, aber dachte ich mir, okay, 25 Euro, das ist auch steuerfrei.
Ne? Ja.
Nett.
Ja.
Hast du so einen Fall, wo du sagst, das war so das Krasseste, was du mal erlebt hast in all deiner Zeit, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Also es gibt so zwei Fälle, die mir so ein bisschen in Erinnerung, auch vielleicht auch drei in Erinnerung geblieben sind. Das war einer der ersten Fälle, die ich mal selbst noch gemacht habe, der auch tatsächlich in Hameln passiert ist. Da ist jemand bei Rot über die Ampel und hat ein Kind und einen Rollstuhlfahrer mitgenommen, die da gerade über die Straße gingen. Und das war dann insofern heftig, dass das Kind tatsächlich schadfrei geblieben ist, weil der Rollstuhlfahrer geistesgegenwärtig das Kind zu sich auf den Rollstuhl gezogen hat. Aber dafür der Rollstuhlfahrer, der eh schon eingeschränkt war, also der konnte noch gehen, nur längere Strecken nicht, dermaßen einen abbekommen hat, dass er dann im Verlauf noch das Bein verloren hat. Wo ich schon in der Regulierung war oder am Gange war, das war sehr krass, weil da ging es halt dann natürlich auch um sehr viel. Mhm. Also du musst ein Haus umbauen, du musst dann die Ehefrau mitbetreuen, die natürlich für dich aufgelöst ist und das hat auch viele, viele Jahre gedauert, bis wir da mit allem durch waren. Und das war so einer der ersten Fälle, der richtig krass war, weil der Umfang auch so groß war. Weil ich dann auch gemerkt habe, der Versicherung ist das, ob der ein Bein verloren hat und die Sachlage völlig klar ist, die spielt hier auf Zeit, die versucht Dinge rauszuzögern. Mhm. Und da ist jemand, dem muss man ganz dringend das Haus umbauen. Und das funktioniert nicht, weil die sperren. Mhm. Und da ist das halt eben negativ in Erinnerung geblieben, wie das Regulierungsverhalten so sein kann. Gerade bei größeren Summen. Es geht nicht um so einen 3.600 Euro Schaden. Da wird man kriegt man 600, 700 Euro weggekürzt, du wirst es gar nicht merken. Wahrscheinlich hätten wir den richtig kalkuliert, wären es 4, 5 gewesen, wenn man jetzt, man muss eben nach Fahrzeug gucken, was ist es. Und dann nach Herstellervorgabe, weil das ist kann ein Leasingfahrzeug sein, du gibst es irgendwann ab und dann bleibst du auf der Differenz, weil die Leasing wird sagen, ja, das war ja ein Schaden.
Mhm. Naja.
Wertminderung, nicht sach- und fachgerecht repariert und kalkuliert. Also von daher, die Differenz von 600 Euro trägst du. Das kriegst du erst in 3 Jahren mit, wenn du das Fahrzeug wieder abgibst, wenn überhaupt, oder wenn du wieder verkaufen möchtest. Aber in den Fällen, wo es dann richtig um Geld geht, also dann auch so Umbaukosten mal eben 250.000 und Schmerzensgelder, die auch deutlich sechsstellig waren und Rollstühle und Pflege, Rentenansprüche, das ist dann schon krass, ja. Und so vom der zweite, der mir in Erinnerung geblieben ist, das war auch einer, der ist gar nicht so lange her, der ist, glaube ich, 2, 3 Jahre her. Das war ein Auffahrunfall, Stauende von einem Kunden, der dann den Fall bei uns gemeldet hat. Der hatte gerade so seinen Lebenstraum sich erfüllt und all sein Geld in ein großes Wohnmobil gesteckt. Das hat über 280.000 Euro gekostet, nur das Wohnmobil. Hinten am Wohnmobil hingen seine 9 E-Bikes von seiner Frau und ihm. Wow. Am Wohnmobil der Anhänger mit seinem PKW. Mhm. Da ist in Österreich am Stauende jemand reingefahren.
Yeah.
Bis hinter die Fahrersitze.
Krass.
Am LKW. Das war komplett alles wegrasiert. Und die sind da unverletzt raus. Ja.
Ja, zum Glück, ne? Kann man in so einer Situation nur sagen. Das wäre mir nämlich auch gerade nochmal als Frage gekommen. Also ihr habt ja immer in solchen Situationen da mit euren Mandanten Kunden zu tun, im Prinzip Kunden zu tun. Wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn sie eine besonders schreckliche Situation vielleicht auch erlebt haben in einem Unfall oder wie auch immer, welche Rolle spielt da so das Verhalten auch von deinen Mitarbeitern, was so dieses, ich sag mal, sensible, empathische und so weiter angeht? Spielt das eine Rolle oder geht es dann rein wirklich um Zahlen, Daten, Fakten?
Nein, das spielt eine ganz massive Rolle, denn viele rufen uns an und wissen im ersten Moment, teilweise stehen die noch am Unfallort und wissen von uns, oder wurde denen empfohlen, manchmal empfiehlt es die Polizei, eigentlich dürfen die es nicht, aber nur wenn als Menschen untereinander, dann spricht auch Polizisten sind ja Menschen, dann sagen die, melde ich da, die helfen dir dann jetzt weiter. Und dann musst du auch nicht in Vorleistung gehen mit irgendwelchen Kosten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist immer eine Extremsituation. Und manchen ist das Auto wichtiger als anderen. Die wissen dann halt auch nicht, was sie tun sollen. Und gerade dann, dass das Deutschen liebstes Kind, wie man immer so schön sagt. Anderen ist das Auto vielleicht egal, aber die müssen morgen zur Arbeit kommen, die Kinder aus dem Kindergarten holen, in die Schule bringen, zum Arzt und all solche Dinge. Was mache ich jetzt? Und dem muss man eben dann auch am Telefon sagen, passt auf, wir sind hier die Lösung, wir versuchen dir zu helfen. Wir haben nicht auf alles sofort eine Antwort, aber wir besorgen dir die Antwort und klären das auch für dich. Du brauchst dich erstmal um nichts kümmern, außer 3 Minuten dich hinsetzen, uns online den Schaden melden, Unterschrift leisten und um alles andere kümmern wir uns. Also wir kriegen die auch noch am gleichen Tag mobil, egal wo du in Deutschland bist. Es gibt auch Kunden, die sind im Urlaub auf irgendeiner Insel, den fährt da jemand ins Auto und das Auto ist einfach nicht mehr fahrbereit. Dann holen wir das von der Insel und bringen den noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag spätestens, je nachdem wie die Fähren fahren, muss man ja auch immer berücksichtigen oder wie die Ebbeflut und sowas ist, bringen wir den noch ein Auto. Das kriegen wir hin. In der Regel immer am gleichen Tag, wenn es auf dem Festland ist. Aber die müssen wir natürlich auch alle abholen. Die sind ganz unterschiedlich auch von den Emotionen. Die Leute, die sind am Telefon total abgeklärt, kümmert euch, ich habe da keinen Bock drauf, diese ganze Versicherungsmüll. Macht mal und am Ende will ich nur mein repariertes Auto. Oder ich will nur das Geld haben und dann mache ich das selbst. Alles klar, machen wir. Aber dann gibt's halt die, die einen Kratzer in der Tür haben oder in der Stoßstange völlig aufgelöst sind. Mein Auto, mein schönes Auto, ich habe es noch nicht mal abbezahlt und was mache ich denn jetzt? Auch da sind wir die richtigen Ansprechpartner. Und die Leute bei uns im Büro, die wissen halt Bescheid. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da hundertprozentig auch aufs Team verlassen. Die wollen immer auch nur das Beste.
Cool. Ja. Lass uns gedanklich mal so ein bisschen zurückspringen zum Anfang. Ne? Also du hast jetzt gesagt, du warst in einem Konzern mit der Idee und dann haben die das so ein bisschen mit dir umgesetzt und dann bist du halt wieder rausgegangen, hast den abgekauft, nicht wahr? Und da wart ihr, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2 Leute, als es losging. Ne?
Am Ende waren wir dann noch zu zweit, also mit mir zu dritt.
Okay, also ihr habt quasi zu dritt dann das rausgegründet, wenn man das so wieder rausgekauft und seid dann da zu dritt losgestartet.
Ich habe es im Rahmen des Management-Buyout, wie sich das so nennt, rausgekauft. Ja. Genau, habe die beiden Angestellten mit übernommen.
Okay.
Und die auch heute noch da sind. Und und dann von da aus ist das dann immer weitergewachsen, hat sich entwickelt.
Jetzt hast du schon gesagt, dass du schon so ein paar Bedenken hattest, ne? Als es dann so um Thema Gründung ging und so. Wie war das so von einem Konzern sein? Also ich bin jetzt hier selber selbstständig, der Chef, der Unternehmer.
Also musst du es ja so sehen. Du hast ja, wenn du ein Konzern mit 6,5-7 Milliarden Euro im Nacken bist, hast du bestimmte Sorgen weniger. Ja, du musst dir um Geld keine Sorgen machen. Das ist da. Ja, du willst wachsen, okay, wachsen auf Pump. Das ist gar kein Problem. Wenn du dann das Ganze rauskaufst, weil das da nicht funktioniert hat, dann ist es natürlich von den Zahlen her rein, was auf dem Papier steht, so eine BWA, Jahresabschluss, ist das natürlich alles schön an die Wand gefahren. Und das übernimmst du und musst gucken, wie du das halt wieder zum Laufen kriegst. Das ist natürlich eine Situation, gerade wenn du Kinder hast, Familie und auf Sicherheit aus bist, natürlich so schon, da kannst du auch mal nicht schlafen. Aber
ging das auch so in der Zeit?
Ja. Am Anfang? Es wäre gelogen. Ich glaube, das geht jedem so, der was gründet und nicht gerade ein paar Millionen auf dem Konto hat als Sicherheit. Das muss man wagen einfach. Und entweder du machst es, und ich verstehe aber auch, wenn du sagst, ich traue mich das nicht, ich will das nicht, ich kann dieses Risiko nicht eingehen, ich habe Verantwortung für Haus, Hof, Kind. Das verstehe ich das auch. Weil also, es ist ja nicht so, dass du gefördert wirst, dass da Leute stehen und sagen, pass auf, wir helfen dir, wir sind hier, weiß nicht, öffentlich, private Stiftung, was auch immer, wir helfen dir mit unserem Know-how und so. Gibt's sicherlich hier und da, aber wir sind hier in Hamm in Hessisch-Oldendorf, also da ist schwierig. Du bist erstmal auf dich allein gestellt.
Was hat dich angetrieben trotzdem in der Zeit, das so durchzuziehen und nicht zu sagen, okay, ist mir zu riskant, ich lasse es sein?
Ich war mir meiner Sache eigentlich ziemlich sicher. Ich war mir nur nicht über den Faktor Zeit bewusst. Ja. Ich wusste, man braucht Zeit, um das Ganze wieder auf die Beine zu stellen. Ja, also und auch in die richtigen Wege zu lenken, dass es funktioniert. Dass es funktioniert, das wusste ich. Mhm. Auch, dass der Bedarf da ist, das wusste ich auch. Aber wie ich da hinkomme, dass man auch genutzt wird dafür, für das, was wir zu der Zeit haben wir halt überwiegend das Factoring, also die Vorfinanzierung im Kfz-Bereich gemacht, dass die Leute wieder zu uns finden. Das war also die Herausforderung, der Faktor Zeit. Das, bis du es dann, ich sag mal, zu diesem Punkt geschafft hast, wo du sagst, okay, plus minus null, schwarze Null in den Zahlen auch, das habe ich so ein bisschen unterschätzt.
Mhm. Ja. Und du hast ja gesagt, also der lange Weg hat sich ausgezahlt. In den letzten 18 Monaten seid ihr extrem gewachsen oder die Nachfrage ist extrem gestiegen.
Also ich muss dazu, also die Nachfrage gerade im Privatkundenbereich, das ist die letzten 18 Monate, ist halt geisteskrank.
Ja. Woran lag das? Also
das ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wir werden, also natürlich, wir machen Werbung und wir machen auch gezielt Werbung, klar. Das zahlt sich auch aus oder hat sich auch ausgezahlt. Aber das, was jetzt passiert, ist halt diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Der hat schon mal einen Unfall bei uns regulieren lassen und jetzt hat der Nachbar einen Unfall und der Nachbar empfiehlt uns immer so weiter und das funktioniert sehr gut und das natürlich bundesweit, weil wir sind ja nicht auf die Region beschränkt. Wir arbeiten ja ob es jetzt in Berlin, das ist recht viel los, Ruhrgebiet, München, völlig egal, wo der Unfall passiert, wo du wohnst. Es ist so, dass wir das regulieren können und wir auch egal, wo das passiert ist, die am gleichen Tag noch ein Ersatzfahrzeug stellen können, wenn notwendig, dich beraten, noch telefonisch. Es läuft alles online. Du musst nichts machen, außer ab und zu mal in deine Mails gucken oder ans Telefon gehen.
Da habe ich eine Frage zu. Ich kenne auch jemanden, der sowas macht, ne, ohne Plattform, aber der macht auch das, was ihr macht. Und die machen das auch so, dass sie deutschlandweit dann Schaden aufnehmen, ne, mit Vermessen, was man da hat. Also bin ich da kein Experte. Wie macht man das? Also wie könnt ihr sagen, ich kann jetzt sowohl in Hamburg einen Schaden regulieren, am besten noch an der Unfallstelle irgendwie auftauchen, jemand kommt, das wird ja nicht du sein, aber jemand kommt, macht Fotos, vermisst und nimmt das auf, genauso wie im Schwarzwald oder in Köln. Wie ist das organisiert?
Wir haben im Hintergrund unsere Sachverständigen natürlich nicht alle in Frankfurt sitzen, sondern die sind gut verteilt. Haben jeder so seine Region und dann auch Kollegen, die unterstützen. Dann auch Freiberufler, die mal in Urlaubs- oder Krankheitstagen mal mit unterstützen und die Sachen aufnehmen. Also wir haben da auch einen entsprechenden Katalog, der abgearbeitet werden muss. Also jeder, der vom Fach ist, da ich bin selbst kein Sachverständiger, aber weiß, wie man so einen Vorgang dann bei uns aufnimmt, dass es wirklich dann auch gerichtsfest ist. Das ist bei uns das Wichtigste. Am Ende des Tages, wenn wir klagen müssten, hätten wir das dann auch gerichtsfest. Das ist mittlerweile auch bei uns die Versicherung, weil wir eine Größe erreicht haben, dass die Versicherungen uns auch sehr deutlich wahrnehmen und sagen dann, okay, das kommt von DSR, das hat schon Hand und Fuß. Das kürzen versuchen wir mal, ja, aber eigentlich ist es... wissen wir, die kommen sowieso dann in 10 Minuten mit der Klage um die Ecke.
Okay. Ja. Heißt also schon, ihr habt nicht einfach nur Sachverständige zusammengesucht und gesagt, du, ihr macht das jetzt da, sondern ihr habt schon ein System gebaut und gesagt, so, das ist unser Qualitätsanspruch und das muss gemacht sein, so machen wir das, um dann auch bundesweit die Qualität oder international ja eigentlich, ne, die Qualität da bereitzustellen.
Wir machen es bundesweit, also natürlich, wenn man einen Unfall im Ausland hatte, können wir das auch übernehmen. Wir müssen nur irgendwie gucken, dass wir das Fahrzeug hierher bekommen. Also wir hatten auch schon einen Sachverständigen, der mal nach Dänemark oder Schweden gefahren ist oder der sagte, na gut, dann mache ich einen Schlenker über die Niederlande oder Frankreich rein mal eben und guck mir das Fahrzeug an, weil es nicht mehr fahrbereit ist. Das kriegen wir auch so im Grenzbereich hin. Und können dann die Abwicklung übernehmen. Aber im Prinzip ist es bundesweit und wir müssen halt immer das gleiche Produkt liefern, immer die gleiche Qualität liefern, was die Schaden- und Beweissicherungsgutachten angeht. Deswegen ist das schon ein relativ hoher Standard, wenn nicht der höchste Standard, den es überhaupt so geben kann, hinterlegt. Und das wissen auch die, die bei uns arbeiten.
Wie groß seid ihr so von den Angestelltenzahlen
jetzt? Also wenn man jetzt mal alles zusammen addiert, Sachverständige, unsere Sachbearbeiter, die Rechtsanwälte bei uns im Haus, mit allen Teams und Marketing und alles, was dazugehört, fängt jetzt zum 15.11. die Nummer 94 an.
Wahnsinn. Wie seid ihr gestartet? Zu zweit, glaube ich, hast du gesagt, ursprünglich. Und zu dritt?
Also zwei Mitarbeiter und meine Wenigkeit, also zu dritt.
Ja, Wahnsinn. Und das jetzt innerhalb von wie vielen Jahren? Also 2012?
Ich habe es im Oktober 2019 übernommen und seitdem...
Also knapp 6 Jahre, ne?
Knapp 6, ist ziemlich genau jetzt 6 Jahre, ja.
Also man brauchte langen Atem, was du schon gesagt hast, aber der hat sich ausgezahlt und jetzt in der Größe... Gibt es auch andere Dimensionen?
Ich muss natürlich dazu sagen, also gerade dieses Privatkundengeschäft ist in den letzten 2-3 Jahren extrem gewachsen, auch weil wir uns darauf auch gezielt ausgerichtet haben, zusätzlich ausgerichtet haben. Unser B2B-Bereich, also im Business-Bereich, mit dem bin ich ja ursprünglich gestartet und das war ja auch mein Hauptaugenmerk, als ich das 2019 übernommen habe. Und da hatte ich das Glück, auch nicht ganz unbekannt in der Branche gewesen zu sein. Und dann, als ich rumgesprochen hat, dass ich das jetzt alleine übernommen habe, sind viele Kunden, die schon mal da waren oder die es sich vorher überlegt hatten, mal vielleicht zu kommen, aber dann gesehen haben, Gesundheitskonzern, das ist eigentlich nicht so, kann ja nicht so Kfz-Branche sein. Die sind dann zu uns gekommen. Tatsächlich relativ schnell über die ersten Monate viele, viele Kunden, dass ich doch mit Fug und Recht behaupten kann, ich habe sehr loyale Kunden. Wir haben sehr wenig bis gar keine Kündigungen von Kunden. Die bleiben auch sehr lange bei uns. Was schön ist, muss ich sagen. Also es ist schon wie so eine, in der Branche auch wie so eine kleine Family, ne? Also du hast Werkstätten, Autohäuser, Autohausgruppen mit vielen, vielen Standorten. Du hast die vielen Sachverständigen, die auch auf freiberuflich oder als große Unternehmen oder mittelständische Unternehmen unterwegs sind, die bei uns ihre Abrechnung und Abwicklung machen lassen, weil die wissen, okay, die können es ja nicht nur im Privatkundenbereich, die können das auch für uns Profis erledigen. Also, bevor wir das jetzt machen, mit viel Manpower, lass die das doch machen und die sind doch viel besser als wir. Und wir haben nach 48 Stunden unser Geld auf dem Konto und die kümmern sich um den Rest. Ja, und das ist auch sehr, sehr gut gewachsen. Also wir haben uns da in den letzten Monaten auch vom Volumen her verdoppelt. Ja, und dann bezahlst du halt den B2B-Kunden die Rechnung schon mal vor und siehst zu, dass du das auch von der Versicherung wiederkriegst. Also es wäre natürlich gut, wenn wir das wieder bekommen. Ja. Aber wie man weiß, zahlen die nicht freiwillig.
Und jetzt einfach nochmal ganz doof nachgefragt, also wie konkret verdient ihr Geld, also im Privatkunden als auch im B2B-Geschäft?
Also im B2B-Bereich gibt es im Factoring sogenannte Factoring-Gebühren. Die zahlt der Kunde bei uns dafür, dass wir ihm sofort das Geld geben. Das ist eine Finanzdienstleistung, die wir da anbieten und die muss natürlich vergütet werden. Klar. Die zahlt er selbst. Das ist jetzt keine Schadenersatzposition, das ist ein eigenes Vergnügen, nenne ich es jetzt mal, dass der Sachverständige die Werkstatt oder das Autohaus beauftragt und sagt, okay, ich will nicht mehr selber hinterher rennen, ich brauche das Geld jetzt auf dem Konto, damit wir weiterarbeiten können und jeder Unternehmer weiß, wie wichtig es ist, dass Zahlungen pünktlich kommen, um weiter zu wirtschaften, Gehälter, Steuern, Teile, die man bezahlen muss, das geht alles sofort ab. Ja. Und deswegen sind wir in dem Bereich auch sehr gut unterwegs und da zahlt unser Kunde eben seine, ich sag mal, verschwindend geringen Factoring-Gebühren. Ja, also es ist deutlich günstiger, als es selbst zu machen. Ja. Und man hat nach 48 Stunden das Geld und das sind dann jedes Jahr einige Millionen oder jeden Monat einige Millionen, die wir immer vorschießen. Das heißt also, wir haben auch, wenn wir jeden Monat das ein paar Millionen überweisen und ein paar Monate, auch Wochen brauchen, bis Geld da ist. Das heißt, wir haben auch ein paar Millionen immer draußen. Und im B2C-Bereich, also für unsere Privatkunden, die müssen ja nicht in Vorleistung gehen. Das machen wir auch in dem Fall. Das sind ja unsere internen Leute. Natürlich, da muss keiner in Vorleistung gehen. Wenn wir den Vorgang annehmen, dann versprechen wir auch, dass es kostenfrei bleibt, egal was passiert. Selbst wenn die Versicherung oder es sich am Ende rausstellt, die Haftung ist nicht gegeben, die Versicherung muss das nicht zahlen, sondern nur einen Teil zahlen, dass es tatsächlich so war, dann ist das unser Problem. Dann übernehmen wir die Kosten. Wenn wir den Vorgang annehmen, dann ist es so. Und da ist es eben auch gesetzlich geregelt, dass im Rahmen der sogenannten Waffengleichheit, nennt sich das, der Privatkunde, der Geschädigte, auf Augenhöhe mit der Versicherung agieren darf. Und der ist ja im Grunde, wenn dir jemand ins Auto fährt, du bist Laie. Und dann darfst du dann natürlich Profis engagieren. Das sind wir, die das ja, also ja, klar, auch die einzigen, die das bundesweit so machen, mit allem drum und dran, also Mietwagen, Anwalt, Sachverständige, alles aus einem Guss. du kannst doch trotzdem weiterhin in deine Wunschwerkstatt fahren und da reparieren lassen oder nicht reparieren. Das ist alles deine Entscheidung am Ende des Tages. Wir kümmern uns um das Ganze drumherum. Und da ist es halt aufgrund dieser Waffengleichheit auch so geregelt, dass diese Kosten, diese Gebühren, die auch gesetzlich geregelt sind, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, es gibt Abrechnungstableaus für die Sachverständigen, an die wir uns halten. Und danach rechnen wir ab und das muss die Versicherung als sogenannte Schadenersatzposition mitzahlen.
Ja, alles klar. Das bringt nochmal Licht ins Dunkel, weil so, wenn man erstmal noch ausgeht und sagt, hier, unser Service ist für dich kostenfrei, stellt sich natürlich so für den Laien von außen vielleicht die Frage, also wie konkret verdient er denn jetzt Geld, was ihr dann wiederum vorschießen könnt?
Aber es bleibt auch kostenfrei. Es gibt auch Kunden bei uns, da stellt sich die Versicherung wirklich quer. Aber wir sind von der Sache so überzeugt, dass wir sagen, wir müssen das eigentlich durchziehen. Und der Kunde sagt, ja, ich bin Schüler, ich bin Rentner oder ich habe keine Rechtsschutzversicherung. So. Und dann sagen wir, egal, wir ziehen es durch auf unsere Kosten. Intern kommen immer die Kollegen und sagen, hier, wollen wir das machen auf unseren Nacken. Und dann, ja, dann machen wir das auch. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass der im Recht ist, dann ziehen wir die Sache auch durch.
Wenn wir jetzt nochmal so an Kompetenzen denken, die bei euch im Team oder generell in der Struktur abgebildet sein müssen. Ihr habt ja sowohl Leute in der Sachbearbeitung oder in der Regulierung, die dann die Schäden annehmen und so weiter, wenn ich das jetzt richtig deute. Welche weiteren Teile, sag ich mal, gibt es in der Kette, die für euch dann im Gefüge so eine Rolle spielen?
Also wir haben ja im Haus unsere Sachbearbeiter, das sind ja im Prinzip jeder Einzelne kann alles bei uns. Das ist mal das Gute. Also wir könnten sofort jemanden ersetzen, wenn er im Urlaub ist oder krank ist. Dann kriegen wir das sofort über Kollegen abgebildet. Das fällt gar nicht auf, denn das wollen wir auch so. Jeder kann alles, aber es gibt dann immer noch so Spezialisierung. Natürlich darf nicht jeder alles. Also du darfst jetzt keine Rechtsberatung am Telefon machen, wenn du nicht der Anwalt bei uns im Haus bist. Technische Aussagen trifft bei uns generell immer der Sachverständige und nicht der Sachbearbeiter. Stellungnahmen beispielsweise schreiben für Gerichte, für Versicherungen etc. Das machen bei uns immer diejenigen, die das entsprechende Fachwissen dann auch mitbringen oder zertifiziert sein müssen, beziehungsweise auch beraten dürfen. Also es darf ja die Rechtsberatung nicht jeder machen. Das dürfen bei uns dann wirklich nur die Anwälte. Und das wird dann so ein bisschen unterschieden. Aber du musst auch kaum mit uns sprechen, wenn du es nicht willst. Ja, es gibt natürlich auch immer wieder Menschen, die sagen, ja, mit Menschen zu sprechen fällt mir schwer. Kann ich das alles online machen? Reicht den Schaden? Du reichst ja den Schaden eh online ein bei uns. Dann reicht den halt online ein und wir machen den Rest per E-Mail. Das ist vielen Menschen sehr angenehm.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja,
also das wird auch immer mehr, hat man das Gefühl. Aber dafür sind wir halt auch da. Du kannst bei uns auch einen Schaden abwickeln von A bis Z, kriegst das reparierte Auto wieder vor die Tür gestellt und hast mit niemandem gesprochen. Nur Unterschriften mal gelassen oder eine E-Mail geschrieben.
Komfortabel.
Geht. Ja. Ja. Wenn man es will.
Wie habt ihr denn diesen Onboarding-Prozess eventuell auch optimiert oder gestaltet im Laufe der Zeit? Also du hast ja schon gesagt, ihr macht das nach eurem System, erwartet auch bestimmte Sachen dann von euren Mitarbeitern. Gibt es da eine bestimmte Richtlinie, die man irgendwie durcharbeitet oder wird man an die Hand genommen, wenn man jetzt neu bei euch startet? Oder wie muss ich mir das vorstellen für jemanden, der das System jetzt noch nicht kennt?
Also es gibt ja nicht einen einzigen Mitarbeiter bei uns, der kam und sagte, guten Tag, bin Schadenmanager. Das ist Schadensachbearbeiter. Die gibt's halt nicht. Das ist kein Ausbildungsberuf. Du musst natürlich in gewisser Weise affin sein für die Sachen. Also wenn du aus dem Automobilbereich kommst oder aus dem Rechtsanwaltsbereich, also als Reno, Refa, also Rechtsanwaltsfachangestellte, Serviceberater aus dem Autohaus, der vielleicht schon mal mit Autos zu tun hatte, entsprechend, oder Fahrzeugen aller Art, also bei uns kannst du auch einen Unfall mit einer Landmaschine, Motorrad oder einem Boot einreichen. Ein Flugzeug hatten wir auch schon.
Echt?
Ja. Es gibt auch hier, wo du sagtest, goldene Möwe, auch die zum Beispiel, wenn da einer durch den Drive mit 110 fährt, die machen das auch bei uns. Oder einige davon. Und das ist im Prinzip völlig egal, was für ein Fahrzeug ist oder ob das ein stehendes Gebäude war, wo jemand durchgefahren ist. Da kümmern wir uns drum. Da haben wir auch für alles die richtigen Leute und Sachverständigen, auch für Gebäude beispielsweise. Wir haben auch für Wohnmobile die speziellen Leute bei uns im Haus. Die müssen wir alle ausbilden. Also du kommst bei uns und hast erstmal, selbst wenn du gewisserweise eine Vorbildung hast, bist du erstmal ein halbes Jahr in der Einarbeitung. Und dann durchläufst du bei uns eigentlich jede Station, B2B, B2C und dann auch alle Stationen, die es da so gibt. Mhm.
Ist das im Laufe der Jahre vielleicht auch für euch eine größere Herausforderung geworden, wo ihr stärker gewachsen seid und man jetzt vielleicht auch als kleines Team nicht mehr alles so selber mit im Blick haben kann, sondern dann mehr auch Verantwortung abgeben muss, in Anführungsstrichen?
Also das ist eher so ein Part, der mich betrifft, Verantwortung abgeben. Das war eine Sache, die ich lernen musste, aber ich muss auch informiert bleiben. Die Sache ist nur informiert sein und sie selber machen die Sachen. Das sind so zwei Paar Schuhe. Da musste ich die letzten Jahre auch einfach schauen, dass ich das abgebe. Ich bin niemand, der jetzt daran festhält, Dinge selber zu machen, weil ich meine, ich kann sie besser. Ich kann sie nicht besser. Mhm. Überhaupt nicht. Dafür ist das Team auch da. Die sind in vielen Dingen meine Ansprechpartner. Ich spreche die an fürs Tagesgeschäft. Du, pass auf, ich wurde angesprochen, das und das ist. Wie machen wir das überhaupt? Wie läuft das dann? Mhm. Und dann sind die meine Spezialisten. Wir entscheiden viele Dinge auch immer oder die grundlegendsten Dinge, was auch die Firma betrifft, immer alle zusammen. Es ist nicht von oben herab von mir diktiert. Wir haben großartig keine Hierarchien. Wir haben unsere Mitarbeiter, die Kollegen alle, wir haben Teamleiter und mich, das war's. Die Teamleiter sind auch im Prinzip fachliche und personelle Leiter. Also einer muss ja einen Hut aufhaben und über alles einen Überblick haben. Mhm. Und das kann ich ja nicht für jedes einzelne Team, das funktioniert nicht. Also ich bin gut im Abgeben, aber ich versuche mich, so gut es geht, bei allen zu informieren. Das ist aber mittlerweile eine Herausforderung geworden. Über alles einen Überblick zu behalten, ist schwierig.
Ja. Glaube ich.
Bringt auch die Kollegen so manchmal auch so, ja, stellt die so vor Schwierigkeiten. Das habe ich ihm noch am Freitag schon erzählt. Jetzt am Dienstag steht er wieder hier und stellt die gleiche Frage schon wieder. Sonst an dieser Stelle nochmal Entschuldigung.
Wir sind ja der Macher-Talk-Podcast zusammen mit Vlaisui für Business Insights aus dem Weserbergland. Und mich würde nochmal interessieren, welche Rolle für euch überhaupt das Weserbergland noch spielt, weil du ja gesagt hast, ihr seid auch überregional deutschlandweit quasi tätig und aktiv. Welche Rolle hat so diese Region nach wie vor, in der ihr gewachsen seid, dann für euch als Unternehmen?
Also für mich persönlich ist es natürlich Heimat. Deswegen bin ich auch hier und hier geblieben und deswegen bleibt auch die Firma hier. Auch wenn es stellenweise uns vor Herausforderungen stellt, ob es jetzt die Mitarbeitersuche ist beispielsweise, aber auch das Wachstum zu handeln. Also Mitarbeiter müssen auch irgendwo untergebracht werden. Mhm. Und das stellt uns hier natürlich im Landkreis, aber speziell, wir sind aus Hessisch-Oldendorf und wir wollen gerne da bleiben. Und speziell dort stellt es uns nochmal vor gewisse Herausforderungen, wo man sich hier und da vielleicht mal von anderen öffentlichen Stellen mehr Hilfe wünscht oder mehr Unterstützung wünscht vor Herausforderungen. Für das Business selbst, weil wir ja bundesweit arbeiten, ist es eine untergeordnete Rolle. Mhm. Weil wir ja überall tätig sind und ehrlich gesagt am wenigsten hier.
Mhm. Ja? Ist das so von euren Schadenfällen?
Ja, tatsächlich. Mhm. Ja. Also wir sind wirklich. Auch hier haben wir natürlich Vorgänge, weil man uns kennt, weil man Mitarbeiter kennt, weil man mich kennt, der eine oder andere. Mhm. Aber viel mehr haben wir außerhalb zu tun. Aber das ist natürlich auch bei 3.500-4.000 Fällen, die wir jeden Monat neu bearbeiten oder abrechnen auch, ist das natürlich eine gewisse Tendenz, die zu Ballungszentren geht. Natürlich haben wir auch im ländlichen Bereich, aber da hast du es natürlich weniger zu tun. Also wenn sich da mal nachts zwei Autos oder ein Trecker und ein Auto auf der Kreuzung treffen, das ist ja dann eher schon Zufall.
Mhm. Ja. Ja, klar.
Dann sollte man vielleicht auch nicht Atemalkohol messen. So, wenn die sich da, die regeln das auch untereinander, die brauchen uns dann nicht.
Ich verstehe.
Aber so in Ballungszentren ist das halt eher gang und gäbe. Die Leute haben auch keine Zeit, sich da selbst umzukümmern. Ich meine, versuch mal bei einer Versicherung anzurufen.
Ja. Nee.
Besser nicht.
Genau, besser nicht. Ja, da bist du nämlich alleine schon 20, 25 Minuten nur in der Warteschleife für die Aussage. Das müssen wir uns angucken, kann ich nicht sagen. Ich erreiche den Sachbearbeiter jetzt auch gerade gar nicht, weil du in einem Callcenter bist.
Ja.
Ist halt ultra nervig.
Andere Bedingungen.
Genau, ja. Aber das Weserbergland für uns im Businessbereich selbst ist jetzt nicht so der Faktor. Mhm. Es ist einfach nur schön, hier zu sein.
Wir haben auch so ein kleines Format, ne? Mhm. Wir hatten ja eingangs schon vorher, wir haben noch ein zweites, nämlich der Macher-Moment des Monats. Kannst du auch einen anderen Zeitraum nehmen. Die Idee ist, zu gucken, was war so der Moment in der letzten Zeit, wo du sagst, ja, da haben wir oder da habe ich einfach mal was gemacht. Also das ist wirklich so mir in Erinnerung geblieben. Da würde ich so ein bisschen ins kalte Wasser werfen. Geben wir noch einen ganz kleinen Zeit, ein ganz bisschen Raum zum Nachdenken und werfen uns erstmal selber ins kalte Wasser. Ich habe sogar diesmal einen mitgebracht, Moritz.
Ich bin gespannt.
Ja, weil wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann war ja der Hackathon in Hameln schon. Mhm. Ne? Ist ja demnächst der, jetzt am Wochenende der Hackathon wieder, wo sich unterschiedlichste Persönlichkeiten für 2 Tage mal im Zedita, im Bahnhof zusammenfinden. Und ich habe das mitgebracht, weil die Idee spannenderweise von meinem Geschäftskollegen Andreas zwar mit dem Landkreis entwickelt wurde und wir auch wieder als Coaches und Sponsoren vor Ort sind. Und das immer ein sehr schönes Format ist, um zu sehen, wie Menschen da kreativ Ideen entwickeln mit Unternehmen, mit dem Landkreis, mit der Stadt zusammen, wo dann unterschiedliche Challenges eingebracht werden. Und ich bin auch froh, dass die Werbung, die wir in der Hochschule gemacht haben, wo ich ja im Senat bin, so ein bisschen gefruchtet hat und auch Studierende wieder in größerer Zahl teilnehmen. Ich glaube, wir haben jetzt per Dato 64 Anmeldungen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das insgesamt für alle Teilnehmenden, das wird sehr, sehr cool gewesen sein, wenn man diese Folge hört. Das weiß ich jetzt schon, weil die letzten Jahre auch immer sehr, sehr, sehr schön waren. Und ich bin sehr gespannt und werde dann sicherlich das ein oder andere Mal berichten, wie es so war.
Cool, ich bin auch gespannt. Und eine Frage dich dazu noch an dich. Wirst du selber auch durchmachen dann die Nacht?
Die Frage kann ich jetzt noch nicht genau beantworten. Die letzten Male habe ich es ehrlicherweise nicht gemacht, aber das liegt auch daran, weil nachts halt tatsächlich wenig los ist. Also die Gruppen sind da nachts in ihrem Fokus, die arbeiten da an Ideen, an Konzepten. Dann haben wir ja ein paar Coaches, die so ein bisschen fester auch da sind, wie Basti und so, die halt auch vor Ort sind. Da habe ich gar keine richtige Rolle. Ja, dann schlafe ich mich lieber kurz aus und komme morgen frisch dahin und bereite dann auf die Pitches vor. Ich glaube, das ist effektiver, als wenn ich mir da die Nacht um die Ohren schlage, weil dann würde ich nur arbeiten. Ne? Und dann, ja, das ist ja nicht so gut.
Ja, ja, sehr cool. Also ich gebe dir auch noch mal ein bisschen Zeit. Ich hatte auch noch einen Macher-Moment, den wir jetzt vor wenigen Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme zusammen mit der Volksbank Hamelscher Tagen, die für uns auch ein wichtiger Kooperationspartner ist, durchgeführt haben. Wir richten schon seit längerer Zeit auch Afterwork-Veranstaltungen aus in so einer Reihe, die wir als Eventformat etabliert haben. Und wir haben jetzt zum ersten Mal auch ein Event im Bereich der Finanzbildung sozusagen gemacht, gezielt auch für jüngere Leute, die sich mit den Themen Geldanlage, Traden und so weiter auseinandersetzen wollen, um zu sehen, wie baue ich Vermögen auf, wie kann ich auch fürs Alter vorsorgen und so weiter. Und da haben wir ein Veranstaltungskonzept entwickelt, was wir jetzt vor wenigen Tagen, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, das erste Mal auch im Weserwerk, das ist so eine ganz nette Location hier im Herzen von Hameln, durchgeführt haben. DJ, paar Snacks, Getränke, Input zu diesem Thema und wurde gut angenommen. Und ich freue mich, wenn wir das Ganze ausbauen können und dann auch dieses Finanzthema, sage ich mal, in unsere Afterwork-Event-Reihe da weiter aufnehmen können.
Mhm. Ja, Finanzthema ist eh so eine Sache. Das ist auch etwas, was wir unseren Kunden selbst noch beibringen müssen. Das eben im Auge zu behalten, dass, wenn Geld pünktlich da ist, das doch tatsächlich zu auch gewissen Ersparnissen hintenrum führt. Also von daher, ich finde das eine gute Sache.
Klasse. Ja. Gibt es denn von deiner Seite so einen Machermoment, der dir jetzt...
Also es gibt im Prinzip viele Macher-Momente, wo ich sage, okay, da hast du es einfach gemacht. Manchmal war da halt auch eine gewisse Art Glück bei. Manchmal war es die Mischung aus Kalkül, Mut und trotzdem Angst. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also klar, erstmal fundiert über die Sachen nachdenken, die man da machen will und wie man sie macht. Da muss ein Konzept hinter sein, definitiv. Aber manchmal muss das Konzept noch nicht ausgereift sein. Manchmal reicht es auch einfach machen. Einfach mal machen. Und das erinnert mich eigentlich an die Zeit, wir hatten ja nicht immer Privatkunden. Also wir konnten sie bedienen, das ging, aber wir haben es nicht beworben oder... haben uns da überhaupt an dem Markt etablieren wollen. Und irgendwann während der Pandemie kam mir halt der Gedanke, okay, wir können das ja, wir machen es nur nicht. Aber wie kriegst du das transportiert? Also deine Message und dein Produkt, was ja nun mal, da kann ja keiner was gegen haben, es kostet nichts und es hilft den Menschen und verhilft ihnen zu ihrem Recht, absolut kostenfrei. Wie kriegst du das den Menschen beigebogen, dass die dann auch den Weg zu dir finden oder zu uns in die Firma. Und da habe ich gedacht, okay, du musst irgendwas bei YouTube machen. Und dann fiel mir jemand ein, dem ich selber folgte seit vielen Jahren und mir seine Videos anschaute aus Interesse wegen meines Berufes, der so Dashcam-Videos zeigt, einen großen Kanal hat. Und ich dachte, okay, da kannst du viel von ableiten für das, was du im Daily machst. Mhm. Wie entstehen Situationen, welche Schadenbilder entstehen da teilweise, wo hast du die meisten Unfälle, wie ist das Verhalten der Menschen während und davor. Und wenn das natürlich alles gefilmt ist und das in einem YouTube-Kanal zusammengefasst wird, da schicken ja viele ihre Videos hin, dann ist das eine gute Sache. Und da habe ich mir gedacht, den musst du mal anschreiben. Vielleicht hat der Bock auf eine Zusammenarbeit. Und auf die erste E-Mail hat er nicht reagiert. Und das auf die zweite kam tatsächlich eine Rückmeldung, dass er die erste E-Mail nicht filmen kann.
Okay.
Und aber da er hier nicht weit weg wohnt, haben wir gesagt, komm, wir treffen uns einfach mal. Denn er ist zwar sehr, sehr bekannt, aber keiner weiß, wie er aussieht. Mhm. Wir haben uns dann getroffen und haben gesagt, okay, wir versuchen das mal. Haben uns da geeinigt und das getestet. Und seither sind so viele Influencer, YouTuber dazugekommen, die auch wirklich zu uns passen und die auch unsere Message dann transportieren. Und das hat uns auch sehr weit die letzten Monate, anderthalb Jahre nach vorne gebracht. Und wir hatten am 1.5.22 unser Debüt dann bei YouTube. Und seither ist das gut vorangeschritten. Also einfach mal machen. Hat in dem Moment funktioniert. Auch wenn ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Aber das bade ich ja jetzt aus.
Sehr nice. Ja. Wir haben jetzt zum Abschluss natürlich noch so einen kleinen Werbeblock. Ne? Also jetzt stehe ich da beim Auto, es hat geknallt. Wie finde ich euch?
Also einfach dsr24.de/schaden-melden. Also da kannst du dann, gehst auf unsere Seite, auf dsr24.de, Schaden melden. Wird noch am gleichen Tag vorgeprüft, sich angeschaut. Du bekommst eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Und wenn wir das machen, bekommst du eine zweite E-Mail mit der Schadennummer und dann kümmern wir uns um alles.
Und sonst?
Sonst 0800 321 24 24. Da kannst du auch immer anrufen. Ich muss mal gucken, war die richtig? Da
Daumen hoch bekomme ich,
genau. Also 0800 321 24 24. Kann man sich gut merken.
Cool. Auf YouTube seid ihr also auch und ich vermute mal Social Media seid ihr auch querbeet vertreten.
Man kann uns bei Insta, TikTok, LinkedIn, YouTube, also eigentlich kann man uns überall finden. Also wenn man DSR24 googelt, gibt es schon das ein oder andere Ergebnis. Momentan arbeiten wir an vielen, vielen Dingen. Unter anderem neue Homepage verschiedene neue Homepage, weil wir unsere Sachen B2B und B2C dann halt in Zukunft trennen werden. Das eine ist unser Businessbereich, das andere der Privatkundenbereich. Das muss getrennt werden, einfach optisch, damit man auch in seinem Bereich arbeitet. Also Werkstätten und Sachverständige wollen natürlich auch, dass wir die Infos für die auf einer eigenen Seite haben und die Privatkunden auf einer anderen Seite. Cool. Das trennen wir jetzt derzeit.
Super spannend. Danke erstmal, dass du uns auf deine persönliche Unternehmerreise auch so mitgenommen hast und die Reise von DSR24.
Vielen Dank für die Einladung.
War super spannend. Ich glaube, man könnte jetzt noch in viele Themen auch tiefer einsteigen.
Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen.
Yeah.
Aber wir können dich ja vielleicht nochmal einladen zu einer Podcast-Folge, um dann nochmal zu gucken, wie ihr euch jetzt in den nächsten 18 Monaten, wer weiß, wie ihr weiterentwickelt habt.
Machen wir ein Follow-up.
Genau. Also cool, dass du da warst. Danke für deine Einblicke und wir freuen uns, deinen Weg weiter zu verfolgen.
Sehr gerne.
Danke.
Vielen Dank. Danke.